Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir einen Tausendsasser zu Gast. Er ist Koch aus Leidenschaft, aber er steht eben nicht nur in der Küche, sondern er macht unglaublich viel daraus. Lange war er Sternekoch. Er hat 60 Kochbücher veröffentlicht. Er hat eine Kochschule, kümmert sich um die Ausbildung, um die Ernährung von Schulkindern und so weiter und so weiter. Aber vor allem kennt man ihn natürlich aus dem Fernsehen. Johann Lafer ist Deutschlands bekanntester Fernsehkoch, jetzt im Radio. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Wollte man Ihre Fernsehauftritte zusammenzählen, also es wären nicht Hunderte, es wären Tausende, oder? Haben Sie eine Ahnung, wie viele das waren in den letzten Jahren?
Früher, als es noch möglich war, mit VHS-Kassetten das Ganze zu Hause aufzunehmen, habe ich da mal angefangen, das zu archivieren. Ich glaube, ich habe bei 2300 VHS-Kassetten aufgehört und jetzt natürlich ist es ja einfach, man kann es wieder abrufen.
Welche dieser Kochsendungen haben Sie selbst am liebsten gemacht?
Ich glaube, das war immer eine Entwicklung über Jahre hinaus, wobei Lafer Lichterlecker sicherlich von dem Spaß und der Unterhaltung und auch vom Inhalt, glaube ich, die Sendung war, die ich am liebsten gemacht habe.
Ist ja schon irgendwie ein komisches Phänomen. Warum gucken eigentlich so viele Menschen gerne anderen beim Kochen zu? Haben Sie eine Erklärung?
Weil sie zu Hause nicht kochen. Nein, das ist eine Art Sehnsuchtsbefriedigung. Ja, Mann, ich habe ja früher bei Kerner Koch so viele Zuschriften bekommen. Dann haben die gesagt, ja, Sie sind schuld, dass ich nachts um 1 Uhr noch Hunger habe. Dann habe ich gesagt, warum bin ich schuld? Ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, und dazu zu schauen. Und dann stelle ich mir vor, dann springt der nackt aus dem Bett und geht zum Kühlschrank, holt sich ein Frankfurter Würstchen und sagt, ach, wieder so ein scheiß Frankfurter Würstchen. Also das hat was damit zu tun, dass, glaube ich, viele Leute nicht mehr genau wissen, wie man das macht oder auch die Überlieferung von zu Hause nicht vorhanden ist. Und daher schaut man dann im Fernsehen.
Ja, und manche gucken tatsächlich dann eine Edelkochsendung mit einer Tüte Chips in der Hand. Das ist auch absurd.
Ja, oder wie auch immer. Oder haben die Beine auf dem Sofatisch oder was auch immer.
Viele Jahre war die Sterneküche die große Leidenschaft von Johann Lafer. Doch nun spricht er von einem Wendepunkt in seinem Leben. Zurück zu den Wurzeln. Damit meint er nicht unbedingt das Wurzelgemüse auf dem Herd. Was sich in seinem Leben alles geändert hat, das erzählt er heute bei uns.
HR1, genau meins.
Bevor wir über den Wendepunkt im Leben von Johann Lafer reden, müssen wir erst einmal begreifen, wie denn eigentlich sein Leben vorher aussah. Ein erfolgreiches Sternerestaurant führen, das ist für einen karrierebewussten Koch natürlich das größte Ziel überhaupt. So ging es ihm auch. Nach der klassischen Kochlehre erst viele Stationen in angesehenen Restaurants in Berlin, Hamburg, München. Und schließlich wurde er Küchenchef im Sternerestaurant Val d'Or. Seine Chefin damals ist heute seine Ehefrau. Das ist eine andere Geschichte. Hatten Sie eine strenge Chefin damals bei Ihrem ersten Job als Küchenchef in einem Sternerestaurant?
Ja, also klar, ich meine, diese Frau wusste ganz genau, was sie will. Natürlich auch zuletzt war es für sie ganz wichtig, das, was sie erreicht hat, nicht zu verlieren, eher das zu verbessern. Und offensichtlich hat ihr damals meine Art oder meine Intention, die ich mitgebracht habe, gut gefallen. Und das hat dann für mehr gereicht als nur für den Küchenchef.
Der Tonfall in diesen Küchen soll oft sehr ruppig sein. Stimmt das? Ist das ein Klischee?
Das hat sich mittlerweile, glaube ich, komplett verändert, weil ich finde, dass man heute eine sehr, sehr entspannte und kreative Arbeit nur machen kann, wenn man nicht zu stark unter Druck steckt. Zumindest ist es bei mir so. Also wenn einer rumschreit und ich soll da den schönsten Teller anrichten, dann bin ich nicht so entspannt, als was ich dafür brauche, um das so machen zu können. Also meine Devise ist eigentlich immer Menschlichkeit gewesen, Fürsorge und versuchen, aus dem Menschen das Optimale rauszuholen.
Ja, aber es ist ja auch eine logistische Höchstleistung. Wenn dann irgendwie zeitgleich irgendwie 25 Desserts raus müssen von der Hochzeitsgesellschaft, dann muss das ja auch funktionieren. Und dann kann man, glaube ich, nicht mit dem Lehrling diskutieren, oder?
Nein, es ist auch eine psychologische Belastung, weil ich sag mal, dem Gast interessiert ja nicht im Restaurant, ob der jetzt da 25 Leute gleichzeitig essen wollen oder dort sitzen oder jetzt gerade kommen, sondern der sieht ja nur seinen Teller vor sich und denkt natürlich, der Koch in der Küche macht jetzt nur seinen Teller, aber dass da weitere 24 Personen im Umfeld sitzen, die das auch so haben wollen, ist meistens ja nicht das zentrale Thema für einen Gast. Und deswegen ist in der Küche natürlich eine Ablauforganisation, eine psychologische Kriegsführung, sage ich immer, von ganz großer Bedeutung. Also wenn du da auch keine gute Vorbereitung getroffen hast, dann bist du kaputt, da gehst du unter, weil einfach, du kannst nicht improvisieren. Der Gast möchte jetzt essen und du musst liefern.
Ja, Sie haben es dann gemeinsam geschafft, sogar einen zweiten Stern zu bekommen für das Restaurant.
Genau.
Was ist überhaupt mal für den Laien der Unterschied zwischen einem und zwei Sternen? Würde ich das als Banause schmecken sofort?
Naja gut, es ist dann schon so, dass sich sowohl der Aufwand als auch der Inhalt, die Präzision, die Perfektion die hat sich dann schon natürlich extrem nach vorwärts entwickelt. Also da geht es dann schon um Details. Und 3 Sterne ist natürlich das ganz weit obene, das nur wenige Leute erreichen oder das Ziel, was nur wenigen Leuten vorenthalten bleibt. Das ist dann schon so Hochleistungssport ohne Netz. Da musst du schon überlegen jeden Tag, was machst du und vor allem auch die Kontinuität. Du musst versuchen jeden Tag, ob du schlecht oder gut drauf bist, ob 3 Köche fehlen oder nicht, musst du Performance abliefern. Denn es könnte ja sein, dass einer der Gäste ein Tester ist und schon ist dein Restaurantstern weg.
Eines Tages ist Ihnen dann der 2. Stern aberkannt worden.
Ja.
War das schlimm damals für Sie?
Ich glaube, das lag an der Ist-Situation. Wir waren ja dann auf der Stromburg. Das ist ja ein großer Komplex mit 2 Restaurants, einem Hotel, einem riesen Veranstaltungsbereich. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, da ist natürlich dann die Fokussierung auf einer dieser Restaurants alleine, wie das in Gulden da war, ein bisschen schwierig oder sehr schwierig. Und man darf nicht vergessen, so ein Unternehmen dann mit nahezu 60 bis 100 Mitarbeitern in der Hochsaison wirtschaftlich zu führen, da ist natürlich dann schon eine andere Menge, die bewegt werden muss. Und ich bin mir ganz sicher, dass dadurch natürlich dieses Detail, diese Präzision, dieses Exakte, was wir dort in Gulden bei 30 Sitzplätzen machen konnten, einfach ein bisschen gelitten hat. Das war eine große Niederlage, die hat sehr wehgetan, aber im Nachhinein muss ich sagen, auch gerechtfertigt, weil natürlich Gourmet-Gastronomie in einer bestimmten Größenordnung in der Spitzenklasse mit einer hohen Anzahl von Personen sehr schwer umsetzbar ist.
Johann Laffer in HR1. Zurück zu den Wurzeln, das ist das neue Motto von Starkoch Johann Laffer. Also schauen wir uns diese Wurzeln doch auch mal genauer an. Aufgewachsen in Österreich, in der Steiermark, und Sie sind offenbar eben nicht mit dem Silberlöffel im Mund auf die Welt gekommen. Was waren das für Verhältnisse damals?
Ja, also das war ja so, wie das heute zu diesem, ich bin 57 geboren, und wie das heute dann so war, meistens ging eine Person aus der Familie zu einem Nebenerwerb oder zum Haupterwerb, in dem er Geld verdient hat. Und zu Hause wurde dann in einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb dafür gesorgt, dass die Familie sich selbst ernähren kann. Also ich kannte nichts, so wie hier jetzt um die Ecke ein Kiosk, wo wir was geholt haben, sondern wenn im Frühjahr die Marillenbäume abgefroren sind, dann gab es im ganzen Herbst oder im Sommer keine Marillenknödel. Es gab einfach keine. Oder wenn wir keine Kirschen hatten, dann haben wir auch im Winter keine Kirschen zum Kaiserschmarrn gehabt, weil wir keine pflücken konnten. Also das war so eine sehr, sehr ehrliche, wirklich bodenständige Kindheit, wo wir Kinder mithelfen mussten, damit es uns persönlich gut geht. Ich werde nie vergessen, immer im Herbst dann dieses Sauerkraut treten, da mit den Füßen in so einem Holzbottich. Aber das hat mich wahnsinnig beeinflusst, nämlich dieser pure Geschmack und vor allem die Beziehung zum Produkt. Wenn ich dann natürlich gesehen habe, wie meine Mutter dann diesen Krautkopf geschabt hat und wir Kinder das festgetreten haben, dann war das im Weihnachten ein Sauerkraut, ein Festessen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich schon der Geruch. Ich meine, ich war 8-mal Ministrant. Wenn ich in der Kirche, das kann ich jetzt hier sagen, glaube zum ersten Mal, wenn ich dann versucht habe, da mit dem beim Pfarrer die Schale drunter zu haben, bei der Hostienverteilung, da habe ich nicht mehr gedacht an die Hostie, sondern ich habe schon gedacht, wie riecht es heute, wenn ich nach Hause komme und die Küchentür geht auf. So hat mich das persönlich berührt. Ich war wirklich verliebt in diese Natur und es ist bis heute geblieben. Respekt vor Lebensmitteln. Ich bin so ein Food-Nerd. Ich suche auf der ganzen Welt, wenn ich unterwegs bin, nur Produkte. Ich kaufe mir keine Souvenirs oder irgendwas, sondern ich bin immer unterwegs. Wo gibt es den besten Honig? Wo gibt's das? Wo gibt's das? Also ich liebe einfach Lebensmittel und das hat mich dann geprägt als Koch und als Mensch.
Also weil Sie als Kind schon es gelernt haben, einfache Dinge wertzuschätzen.
Ja, nicht nur das, sondern ich habe auch gesehen natürlich, wie man heute aus wenig mehr machen kann. Also wenn ich überlege, die Spezialität meiner Mutter war Biskuitroulade und das ist ja nur Eier, Mehl und Zucker und ein bisschen Zitronenschale, da kann man auch weglassen. Und wenn die eine Biskuitroulade gebacken hat, da war ich so ungefähr 9 und die hatte oben einen Riss, dann war die 3 Tage depressiv. Dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Schwachsinn? So, ich sage mal, so eine komische Biskuitroulade. Dann hat sie Puderzucker drüber gestreut und hast nicht mehr gesehen, dass das ein Riss war. Und geschmeckt hat sie genauso gut. Aber die war so verrückt, es musste alles perfekt passen.
Das heißt, Ihre Mutter war auch schon sehr perfektionistisch.
Ja, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht mehr mit anschauen. Habe meiner Tante den Brief geschrieben, die in der Schweiz lebte. Und den Onkel habe ich gesagt, pass auf, kein Tennisschläger mehr, kein Fußball. Jetzt muss eine Schüssel her und ein Schneebesen. Und habe ich angefangen, natürlich mit 9 Biskuitroulade zu machen. Aber das war dann auch noch schlechter als ihre. Also war nicht der Erfolg, den ich mir vorgestellt habe. Aber das waren so die ersten Beziehungen, die ersten Gehschritte zum Kochen. Und dann habe ich von da an 2 Dinge, also mit Leidenschaft gemacht. Mitgeholfen in der Küche Und als zweites habe ich sehr gerne Schuhe geputzt. Also ich habe immer die Schuhe am Samstag für die ganze Familie, am Sonntag habe ich mit dem Zahnstocher jedes Loch so von diesen handgenähten Schuhen habe ich dann ausgebohrt und mit so einer Schuhwichse schön eingerieben. Also es war so für mich so wie Erotik. Ja? Also da sitzen und dann Schuhe zu putzen, hat richtig Spaß gemacht.
Das kann ich jetzt weniger nachvollziehen.
Ja, ist ja wurscht.
Aber okay. Aber wann haben Sie das erste Mal gedacht, ich möchte gerne tatsächlich Koch werden?
Habe ich eigentlich gar nicht gedacht, weil zunächst mal war am Beginn meines Lebens war Priesterseminar ganz aktuell. Meine Eltern konnten sich das leider nicht leisten, weil da muss man ins Internat in der Nähe von Wien gehen und so weiter und so fort. Aber mir hat es sehr viel Freude bereitet. Diese Dorfgemeinschaft, die Kirchengemeinschaft, auch der Zusammenhalt hat mir wirklich als Mensch sehr viel bedeutet. Ich war da sehr, sehr involviert in den engen Kreis. Ja, und letztendlich dann, irgendwann kam dann diese Frage, ja, kochen, du kochst so gut, kannst du mal versuchen. Und dann habe ich so Schiffskoch kennengelernt, der hat mir erzählt, wie viel Geld er verdient. Und dann habe ich gesagt zu meiner Mutter, so jetzt weiß ich, was ich will, viel Geld verdienen und das kann ich nur mit Koch machen. Und dann habe ich eben mit meinem Vater zusammen einen Lehrplatz gesucht.
Und Sie haben dann Ihr ganzes Leben sehr hart gearbeitet.
Ja, 46 Jahre, 73 habe ich angefangen, das muss ich mal vorstellen, 46 Jahre bis vor wenigen Monaten, immer abends, 6 Tage die Woche, 7 Tage die Woche und immer mit Fürsorge für jemand anders.
Was treibt Sie da an? Was ist da Ihr Motor?
Ich glaube, das ist Erfolg. Das ist nicht das Finanzielle, auch nicht, dass das einer auf der Straße sagt, hier ist Johann Lafer, sondern ich glaube, das ist so eine Droge, ist Erfolg. Man will immer mehr, man möchte noch besser, noch verrückter. Und dann habe ich auch ein Glück gehabt natürlich, dass die Gastronomie sich in den letzten 2, 3 Jahrzehnten natürlich extrem weltweit in eine andere Richtung entwickelt hat, da dabei zu sein, auch zu gucken, was machen die anderen, aber auch mal das kennenzulernen, selber versuchen, einiges auch ein bisschen so in die Richtung zu machen. Das war schon eine große, große Anreizsituation und ich muss auch sagen, für mich eine große Herausforderung.
Johann Lafer über seinen Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Johann Lafer. Vielleicht ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt zu fragen, wie es denn nun passieren konnte, dass Ihre Chefin von einst Ihre Ehefrau wurde.
Die Gastronomie ist ja schon mal eine besondere Branche mit besonderen Arbeitszeiten. Das ist immer nur Punkt 1. Es ist schwierig, da ein Leben zu führen mit jemandem, der nicht aus diesem Gewerbe kommt. Aber das war gar nicht so wichtig für mich, sondern für mich war wichtig, ein Pendant zu haben, auch neben der persönlichen Menschlichkeit und der Liebe, die einem natürlich dazu veranlasst und das besondere Prickeln im Bauch, war es für mich auch wichtig, im Beruflichen einen Kontrapart zu haben, nämlich auch jemand, der nicht immer nur zu jedem Ja und Amen sagt. Es ist ja oft der Fall, dass nur einer bestimmt, sondern dass beide für ihr eigenes Ego auch eine Ebene finden, wie man trotzdem zusammen Erfolg haben kann. Und das war dann so für mich, was mir wirklich gefallen hat, weil eine Portion Kritik oder Selbstkritik ist ja oft der richtige Weg zum Erfolg. Und da muss ich sagen, da haben wir uns sehr gut ergänzt, was wir heute noch tun. Und das war auch der Antreibsmotor, für das beide ehrgeizig sind und beide versucht haben, etwas Besonderes zu machen.
War das am Anfang geheim in der Firma? Nach dem Motto, läuft da was mit der Chefin?
Ja, wir waren ja nur, schau, das kann nicht geheim bleiben, wenn Sie nur einen Oberkellner haben und noch ein Mädchen als Bedienung in der Küche war noch ein Koch und ich und ein Spüler. Also so groß ist ja die Brigade nicht. Und ich meine, das siehst du ja auch. Also wenn heute einer sagt, okay, naja, hier irgendwie, da könnte was sein. Ich meine, wenn einer heute ein bisschen Gefühl im Bauch hat und mal den Ausdruck eines Menschen sieht, dann sieht man in der Regel, wenn es jemand besonders gut geht oder nicht. Also zumindest bei mir ist das so.
Teilen Sie auch die Leidenschaft für Herbert Grönemeyer?
Ich glaube schon. Also meine Frau guckt ja so gerne solche Romanz-TV und solche Sendungen. Die ist ja so ganz verliebt und auch in Serien. Und wenn man eine Musik mit Inhalt sehr schätzt und auch darüber nachdenkt, was jemand singt, ich glaube, dann kommt man an Grönemeyer nicht vorbei.
Sie wünschen sich Mensch. Warum?
Ja, weil der Herr Grönemeyer war in einer ganz schwierigen Situation, als er seine Frau verloren hat. Und ich denke, das Lied, was er da geschrieben hat, das ist ein Lied, was man nicht nur anhören sollte, wenn es einem gut geht, sondern wenn es auch mal schlecht geht. Und was heißt Mensch? Mensch zu sein oder Mensch zu bleiben ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Sympathie, für Erfolg, für alles, was dazugehört. Und ich denke einfach, der Mensch ist der Mittelpunkt unserer Welt.
Mensch für Johann Lafer.
Es ist okay, alles auf dem Weg. Es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt. Und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst.
Johann Lafer hat mal wieder ein neues Kochbuch vorgelegt. Insgesamt sind es schon 60 verschiedene Kochbücher. Das neue heißt jetzt Johanns Küche. Was unterscheidet es von all den anderen?
Ja, wir haben so ein bisschen das Problem, dass die letzten beiden Generationen zu wenig Zeit hatten, den Kindern oder den Nachkömmlingen Dinge zu übermitteln, die man eigentlich so für sein tägliches Leben braucht. Also Grundwissen über Kochen, einfache Rezepte, die schnell gemacht sind, aber auch, ich sage jetzt mal, selber zu kochen. Heute wird man sehr oft verleitet, durch das Angebot auf Dinge zurückzugreifen, die fertig gekauft werden oder die man irgendwo isst. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein Buch, wo man eine schnelle Küche vorfindet, die einen gewissen Lafer-Touch hat, also aufgelafert ist, damit die Menschen zu Hause nicht überfordert sind. Weil es nützt ja nichts, heute tolle Bücher zu machen und jeder sagt, naja, bis ich das eingekauft habe, bis ich das gekocht habe, da bin ich ja schon verhungert, das kannst du vergessen. Das ist eben das, was ich jetzt zum ersten Mal gemacht habe, ist nämlich Back to the Roots, also wunderbare Spaghetti zu machen mit einer tollen Tomatensauce, mit einem Basilikumschaum oder mit was auch immer. Ich glaube, das lieben die Leute.
Aber und dafür steht man nicht 4 Stunden in der Küche?
Nein, ich sage immer, schnell ist kein Feind von gut. Und diese Kombination, die habe ich da gewählt und deswegen haben wir das auch sehr ausführlich geschrieben. Auch die Leute lieben dieses Buch, ich habe sehr viel Resonanz, weil man eben sagt, okay, was ist so der Alltagsdurchschnitt für jemanden, der berufstätig ist oder der wenig Zeit hat zum Kochen, ist 30, 40 Minuten und dann braucht man auch Rezepte, die halt nicht ganz banal sind, sondern etwas besser sind, aber trotzdem in der Zeit machbar sind.
Also ein Beispiel, das Wiener Schnitzel, das ist ja nun keine neue Erfindung.
Nein, ist mein Lieblingsessen.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Meine Mutter hat zwar, glaube ich, nach meinen Erkenntnissen heute fast alles falsch gemacht oder macht immer noch alles falsch. Aber es hat immer am besten geschmeckt, weil ich sage mal, so ein Schnitzel, richtig schön ausgebacken, ein gutes Fleisch, das können die nachts um zwei essen.
Also das ist ja schon mal ein Trost. Ihre Mutter macht beim Schnitzel alles falsch und trotzdem schmeckt es.
Ja.
Frage 1, was macht sie falsch?
Ja, pass auf. Erstens mal, bei der war früher immer so, dass wir haben so alle Tiere gehabt. Da hat die Kaninchen geschlachtet am Samstag und hat es dann die ganze Nacht in Wasser eingelegt. Ja? Und ich habe mir gedacht, das muss so sein. Am Sonntag 4 Stunden geschmort, weil sie das Gefühl hat, nur dann, wenn das Fleisch von den Knochen fällt, ist es auch richtig schön weich. Gell? Weil der Bur hat ja keine gescheiten Zähne, der kann das ja nicht beißen, so ungefähr war das dann. Also da hat sich natürlich die moderne Form des Kochens weiterentwickelt. Und ich meine, heute ein schönes Kalbfleisch von einem jungen Kalb, schön paniert mit Ei und Sahne und dann mit Brösel und mit, vor allem mit Mehl. Das ist ja in einem Butterschmalz innerhalb von 2-3 Minuten perfekt ausgebacken. Nur die haben halt früher so einen Herd gehabt, der wurde mit Holz gefeuert, da war er nicht richtig heiß. Dann ist der Schweineschmalz reingekommen, dann schwamm das da drin, so schön dick, fettig. Und da hat sie gesagt, ja Mensch, Hansi, ich hieß Hansi in der Steiermark, das muss schön durchgebacken sein. Ja, ich meine, ich habe dann immer für mich gedacht, das Schwein war da schon tot, aber dann wird es nochmal geschlachtet.
Okay, aber bei Ihnen kommt schon ordentlich Butterschmalz überall rein.
Ja, das ist, für nichts kommt doch nichts, Leute. Ich meine, lieber weniger essen, aber gut. Wenn da einer kommt und sagt, ach Herr Lafer, ich bin am Abnehmen, können Sie mir bitte die Suppe machen mit Magerjoghurt? Sag ich, ja, wenn es sein muss, dann machen wir es mit Magerjoghurt. Dann sitzt er vor dem Teller und dann merkst du, wie der sagt, nach jedem Löffel, hoffentlich ist bald vorbei. Und dann, Leute, das kannst du doch vergessen. Also jetzt mal ganz im Ernst.
Also fettarme Milch.
Weniger essen. Also nichts gegen fettarme Milch, aber ich esse mit Genuss und Freude. Da muss ich aber nicht gleich den ganzen Teller essen.
Gucken wir nochmal in Ihr Buch. Also sind wirklich auch simple Sachen drin. Denkt man auf den ersten Blick. Zum Beispiel, wie muss ein guter Kartoffelsalat sein?
Also Kartoffelsalat, wenn ich das mal, oder ich darf ich jetzt mal was fragen, wie würden Sie Kartoffelsalat machen?
Tja, ich kann besser essen als...
Also, aber Sie wissen schon, dass Kartoffeln reinkommen, ja?
Ja.
Gut, also jetzt haben wir...
Und dann gibt es die Glaubensfrage mit Mayo.
Ja, genau. Also auf keinen Fall mit Mayo. Wer das macht, finde ich schlimm. Aber kann man machen. Es fängt schon an bei der Kartoffelsorte. Weißt du, eine Kartoffelsorte zum Kartoffelsalat muss festkochen sein. Dann muss da heiße Brühe drüber, angebratener Speck, ein gutes Öl, richtig gut gewürzt. Da muss der schlotzig sein, der muss so leicht flüssig, so flüssig sein. Weißt du, so frisch gehackte Petersilie. Also ein Kartoffelsalat zu machen, ist eine große Kunst.
3 Gerichte aus dem Kochbuch von Johann Lafer finden Sie auch bei uns auf hr1.de. Zum Beispiel das Wiener Schnitzel und eine Vanillecreme.
Ja, was Einfaches. Beidischcreme vom Frühjahr. Ich meine, das ist ja, war ja ein total beliebtes Dessert. Was spricht dagegen? Natürlich nicht so wie früher mit nur 35%iger Sahne, sondern es muss aufgeschlagen werden, es muss eine Bindung haben. Die Creme muss etwas leichter sein. Aber ich meine, wir alle essen das doch gerne. Wir möchten das essen, was wir kennen. Damit sind wir groß geworden. Nur was wichtig ist, auf unsere heutige Zeit angepasst.
In der nächsten Stunde verschenken wir 3 handsignierte Exemplare seines neuen Kochbuches Johanns Küche. Der hr1 Talk, und wir wollen jetzt mal eine weitere prominente Person zu Wort kommen lassen, die mal unter Johann Lafer gearbeitet hat, als Assistent sozusagen, wenn auch nur für einen Tag. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, hallo Johann. Ich bin Adel Tawil.
Adel Tawil, der Sänger Adel Tawil.
Das ist ja ganz toll. Ich versuche dich schon ein halbes Jahr anzurufen. Ich meine, irgendwie komme ich nicht an dich ran. Dann kannst du mir jetzt mal demnächst mal deine Telefonnummer schicken.
Ja, schicke ich dir.
Er macht jetzt extra für uns eine Pause bei seinem Videodreh.
Wirklich?
Und erzählen Sie doch mal kurz, wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt bei...
Ja, er war ja mein Grillpartner bei SWR3 Grillparty, und da muss ich sagen, ich habe immer gedacht, der Mann kann nur singen, aber ich darf das jetzt auch hier in der Öffentlichkeit sagen, du warst echt einer meiner besten Partner, die ich da hatte, weil du wirklich auch ein anspruchsvoller Mensch bist. Du hast einen Sinn für gutes Essen und vor allem, du möchtest selber einfach gut leben, und das finde ich ganz toll.
Also Johann war der Grillmeister und Sie waren der Assistent. Was waren denn so Ihre Aufgaben?
Also ich habe ziemlich viele Sachen falsch gemacht, erinnere ich mich, aber mit Leidenschaft. Also ich habe mir Mühe gegeben, und dann musste ich, glaube ich, hier so die Stiele von den Rucola-Blättern abmachen.
Ja, genau.
Jeden Stiel einzeln. Das war sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch wirklich sagen, also dass das mit Grillen möglich ist, was da gezaubert wurde, das war für mich vollkommen neu. Normalerweise, man kennt das, man grillt, man packt einfach ein Steak auf den Grill oder keine Ahnung, Würstchen, und das war's. Aber da ging das richtig mit Gängen bis hin zur Nachspeise auf dem Grill zubereitet. Und es gab super viele Leute, die mitgemacht haben, ganz deutschlandweit, aber auch weltweit. Also wir haben Anrufe aus Japan bekommen, dass Leute mit uns zeitgleich gegrillt haben. Genau. Also es war eine ganz tolle Sache.
Und was war das so für ein Typ in der Zusammenarbeit? Gab es da Befehlston? Wir haben gerade schon gefragt, wie ist das so streng in der Küche und so? Also jetzt können Sie es ja mal bestätigen oder dementieren.
Also es war sehr lustig, aber man hat dann gemerkt, wenn es dann auch zeitlich eng wurde, dann kam so ein bisschen dieser Küchenton raus, aber ganz höflich, aber bestimmt.
Klar.
Höflich, aber bestimmt. Und das muss jetzt hier, Adel, mach das, komm, wir müssen das jetzt hier fertig kriegen.
Und, würdest du mal bitte zack, zack, ja?
Ja, weil wir hatten natürlich auch zeitliche Begrenzung, aber es hat alles wunderbar geklappt. Es war ein richtig, richtig gutes Ding.
Der Sänger Adel Tawil, vielen Dank, dass Sie Ihren Videodreh für uns unterbrochen haben und mal ein bisschen erzählt haben, wie die Begegnung mit Johann Lafer war. Der hr1 Talk, gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Johann Lafer und werden bestimmt noch ein paar Rezeptgeschichten hören und vielleicht auch, was alles schief gehen kann. Das interessiert mich jetzt besonders.
Ja, genau.
hr1 Talk.
Starkoch Johann Lafer ist unser Gast. Wir haben gerade schon übers Grillen gesprochen. Stimmt es, dass Sie diese Leidenschaft erst bei der Weltmeisterschaft in Deutschland entwickelt haben, 2006?
Genau, ich hatte einen Auftrag für eine Messe in Karlsruhe, Vorschläge zu machen in allen möglichen Bereichen, Outdoor, Indoor, wie man so kleine Snacks in der Zwischenhalbzeitpause zubereiten kann und dabei dann trotzdem Fußball gucken kann. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, und eine Station war, wie gesagt, dieser Outdoor-Bereich mit Grills, und ich habe dann mir so kleine Snacks überlegt, so Spießchen und so weiter und so fort, und habe dann natürlich auch Grills kennengelernt. Ich hatte keine Ahnung vorher von Grills, da habe ich ja nur gekannt den von der Tankstelle, aber sonst war das für mich ein Fremdwort. Aber da habe ich dann gemerkt, da hat mir der zum Beispiel erklärt, dass erstens die Spieße muss man am Vortag im Wasser einlegen, damit sie nicht brennen auf dem Grill, und dann indirekte Hitze, direkte Hitze, denke ich mal, was spricht denn der da? Ja, also du hast gemerkt, dass du den Gasgrill in der Mitte ausschalten kannst, nur links und rechts die Hitze. Also ich war fasziniert und bin dann nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, ja, also das hat mir super gut gefallen, wir müssen uns einen Grill kaufen. Dann war die ja fast erschrocken, was so ein guter Grill kostet, aber wir haben den gekauft. Und dann haben wir immer manchmal abends oder wenn wir frei hatten einen Tag, montags haben wir dann zu Hause gegrillt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie vielseitig und wie abwechslungsreich so ein Grill, wenn man den versteht, auch einsetzbar ist. Und heute ist es für mich ein fester Bestandteil, Winter wie Sommer, der Grill steht bei uns auf der Terrasse.
Oder Sie grillen auch im Winter?
Ja, absolut. Ich meine, ich kann Ihnen sagen, so eine Weihnachtsgans.
Sie grillen die Weihnachtsgans?
Ja klar, auf dem Grill. So 5-6 Stunden, so mit wenig Hitze, links und rechts, in der Mitte die Gans. Das ist ein Traum.
Jetzt kommt der nächste Musikwunsch für Sie. Wahrscheinlich hat das nämlich auch was mit dem Jahr 2006 zu tun. Ja, das nächste Lied ist doch aus dem Sommermärchen.
Ja.
Safri Duo, Play a Time.
Ja, ich war ja damals bei vielen Spielen. Wir haben ja so eine Gruppe aus Costa Rica bei uns im Hotel gehabt, die wir da mit Helikopter in diverse Stadien geflogen haben. Und immer wenn ich dann dabei war, die haben mich dann eingeladen, wenn ich diese Musik gehört habe, oder wenn ich die Musik höre, dann läuft mir das so kalt im Rücken runter. Das war so ein geiles Feeling in dem Stadion. Diese Musik, der Kommentator oder der Moderator und dann kurz vorm Spielbeginn, es war einfach einzigartig.
Jetzt kriegt Johannes Lafer wieder Kribbeln im Rücken,
ja,
Played
ja.
Alive.
Ja.
Johann Lafer hat schon für viele, viele Promis gekocht. Bitte verraten Sie eines, wer war denn der schwierigste von allen?
Viele waren schwierig, weil natürlich diese Menschen ja sind ja ständig von diesen Wohlgenüssen umgeben. Und da musst du dir vorstellen, wenn so ein Staatsbesuch ist, zum Beispiel, dann lässt sich ja keine Lumpen, sondern dann fährt er ja Vollgas auf und kocht da. Ganz schwierig war der Bush-Besuch, das muss ich sagen, das war sehr, sehr herausfordernd, weil natürlich die Sicherheitsvorkehrungen immens waren. Also kann man sich normaler Mensch nicht vorstellen. Der CIA hatte jede einzelne Orange kontrolliert, ob da was drinnen ist. Oder einer lief den ganzen Tag im Saal, hat das Besteck von hinten nach vorne getragen. Da habe ich gesagt, spinnt denn der oder was will der denn da? Ja, warum? Weil könnte ja sein, dass da ein Haftgift dran ist oder der hat dann die Teller ausgetauscht. Und das Schlimmste war in der Küche, ein Adlatus, der dafür verantwortlich ist, der hatte kein Alkohol getrunken, dann ist er zum Aldi gegangen, hat dann da so eine Tüte gehabt, das wird nie vergessen in der Küche. Cranberry Juice war Rotwein, Apfelsaft war Weißwein und das Wasser hat er auch bei Aldi gekauft. Also das heißt, wir durften gar nichts ausschenken, sondern es kam alles von seinem Leib und Magen.
Also Sie hätten George Bush nicht vergiften können, wenn
das Sie es
gewollt
hätten. Das wäre mir nicht gelungen.
Hat der eigentlich einen Vorkoster dann?
Ja, das war der Vorkoster.
Das war der Vorkoster.
Der Clinton hat auch einen. Ich war ja auch in der UNO und so, der hat auch einen. So, also auf jeden Fall...
Kann man sich eigentlich darauf bewerben, einen Job als Vorkoster für den Präsidenten? Das wird doch
toll,
oder?
Weiß ich nicht, ob man das kann, aber wahrscheinlich muss man da schon sehr vertrauensvoll sein und sehr gute Beziehungen haben. Und dann habe ich zwei Dinge. Dann haben wir gehabt im Hauptgang, war das glaube ich Reh oder so, und dann war die Situation, dass Herr Bush nicht mit Herrn Schröder am Tisch saß und die saßen getrennt voneinander. 10 Personen da und 10 Personen da. Und dann mussten wir 20 Teller anrichten. Und Sie kennen das ja auch in der Küche, dann stehen da 20 Teller, sage ich zu unserem Oberkenner, this is the plate for the president. Dann springt dieser Vorkoster von hinten nach vorne, schreit wie am Spieß, this is not the plate for the president. Dann denke ich mir, was will denn der von mir? Ja, weil er wieder Angst hatte, dass wir genau auf diesem Teller etwas getan haben, was nicht Gift. Für ihn ist, Gift. Sondern nimmt dann den Teller von hinten und sagt, this is the plate for the president. Und dann war der Höhepunkt, war Crème Brûlée. Wir haben ja dann überlegt, es muss ja was sein, was mit deutscher Küche zu tun hat, Hunsrück-Apfel-Creme-Brûlée. Also was ist Hunsrück-Apfel-Creme-Brûlée? Also wir haben es nicht so genannt, sondern gebrannte Hunsrück-Apfel-Creme. Und da muss man sich vorstellen, da war dann so ein Seitengang von dem Saal und da waren 120 Gäste. Und um 120 Creme-Brûlées, Apfel-Creme abzuflammen, brauchst du ja mindestens 8 Bunsenbrenner.
Offenes Feuer.
Offenes Feuer. Und dann waren wir da 8 Köche, 8 Bunsenbrenner. Und als der Erste den Brenner anmacht, sprangen 8 solche Kleiderschränke durch die Tür, weißt du, so ungefähr so 150 Kilo, 1,20 Meter breit. What are you doing here? No fire! Dann habe ich gesagt, ja, was no fire? Ich kann mich ja selbst auf den Teller setzen, sondern ich muss ja irgendwie da eine Kruste drauf bekommen. Dann sind da 8 Mann anmarschiert. Jeder Koch hatte einen Menschen an seiner Seite. Und dann hat er genau geguckt, ob der wirklich nur in der Mitte vom Teller da die Flamme draufhalten oder nicht den Tisch oder was abbrennen. Also es war spannend, es war herausfordernd und eine tolle Lebenserfahrung. Aber ich muss sagen, auch das, wir haben dann Fotos gemacht, ich hatte meine Kamera dabei. Und ich wurde dann ins Weiße Haus eingeladen, durfte das alles besichtigen, habe den Koch kennengelernt, konnte Fotos machen auf dem Rednerpult. Also das war dann schon auch so, dass es bei denen einen Eindruck hinterlassen hat.
Was für Geschichten. Johann Lafer in HR1. Bei uns gibt es eine gute alte Tradition, das ist der HR1-Fragebogen.
Ja.
Und der kommt jetzt ein paar Stichworte. Mein schönstes Privileg als berühmter Koch ist...
dass ich in meisten Restaurants was Leckeres zum Essen bekomme.
Aber Sie zahlen dann auch, oder?
Ja, in der Regel ja. Also ich
Sie werden schon. Nicht immer eingeladen.
Nein, das nicht. Nein.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Dumme Frage für Sie.
Nein, es wird kosten zwischen 1,90 und 2,20.
Meine schönste Reise war?
Immer wieder nach Malaysia. Ich liebe dieses Land. Ich habe dort viele Freunde und freue mich jedes Mal, wenn ich dahin fahren darf.
Von meinen Kindern habe ich gelernt...
dass uneingeschränkte Liebe nichts mit Wohlstand, mit Vermögen, mit Haben, mit Haptik zu tun hat, sondern dass es rein zwischen Menschen passiert.
Stolz bin ich darauf?
Dass ich in meinem Leben einiges bewirkt habe und vor allem bin ich stolz darauf, dass ich das Gefühl mittlerweile entwickle, dass Menschen bewusster einkaufen und versuchen, bewusster zu essen.
Ich hasse es, wenn
Menschen heute Dinge verurteilen, die sie selbst noch nicht ausprobiert haben.
Glück bedeutet für mich?
Eigentlich alles. Wenn man nicht glücklich ist, kann man keinen Erfolg und kann man auch keine Zufriedenheit haben.
Sie wirken zufrieden.
Ja, das bin ich auch.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Vielparteiensystem, weil ich glaube, so wird sehr vieles heute zerredet und wir haben keine klare Struktur mehr, um einfach Fortschritte zu erzielen.
Bereut habe ich?
Dass ich in der Kindheit meinen Vater zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil er nur am Wochenende zu Hause war und ich eigentlich mehr von ihm gerne mitbekommen hätte.
Gerhard Schröder
ist ein Mann, den ich sehr, sehr, sehr gemocht habe, auch sehr geschätzt habe, weil er nämlich Deutschland repräsentiert hat. Nicht nur immer, das darf alles nichts kosten, da darfst du nicht hingehen, sondern er hat auch zugegeben, ich mag gerne tolle Klamotten, ich liebe das gute Essen, ich rauche gerne eine Zigarre, ich trage gerne wunderbaren Stoff aus Italien. Ich muss sagen, das hat unserem Land damals gut getan, weil diese Neidgesellschaft manchmal mir echt auf den Zeiger geht.
Für eine gute Bratensoße brauche ich
zunächst mal ganz gute Knochen, viel Rotwein und Zeit.
Schuhe?
Ist mein absolutes Faible. Ich habe ungefähr 500 Paar Schuhe zu Hause.
500?
Mindestens, bin Mr. Schuh Österreichs. Also falls ein Hörer Schuhe hat, die mir passen, dann kann er mir die gerne zuschicken. Also ich liebe Schuhe, ich bin ein Schuhfetischist. Und es ist für mich so ein geiles Feeling, immer wieder neue Schuhe zu kaufen. Und manchmal werde ich von Leuten nur auf meine Schuhe angesprochen. Das ist zwar manchmal deprimierend.
Also heute trägt er ganz normale Turnschuhe.
Ja, aber ja, ich bin ja auch hier ganz entspannt am Sonntagmorgen. Das ist ja nicht irgendwie da jetzt ein Festakt. Aber
Und die tragen Sie dann nur einmal? Oder
Nee. Das kommt von meiner Kindheit. Ich putze die auch. Ich liebe die. Ich pflege die. Ich habe überall Schuhspanner drin aus Holz. Also habe einen großen Raum dafür. Mittlerweile habe ich eben den Vorteil, Gott sei Dank, mein Sohn hat die gleiche Schuhgröße. Also jetzt habe ich auch Gott sei Dank für die Schuhe, die ich selber nicht getragen habe, auch möglicherweise einen Abnehmer.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Johann Lafer. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Und hier haben wir jetzt noch den nächsten Musikwunsch. Hubert von Geusern.
Wieder Horm. Ja, genau. Das ist ein ganz tolles Lied. Das war auch zu meinem 50. Geburtstag so mein... Da habe ich so einen kleinen Film gemacht oder machen lassen über das, was ich so als Kind und auch darüber hinaus erlebt habe. Der Hurm, das ist so ein richtig tolles Lied, mit, also auch hier wieder mit Ausdruck. Und der Hubert von Geusern, den verehre ich, den, da gehe ich auch zu Konzerten, weil der für mich so eine richtige, erdige, tolle Musik macht.
Der Hurm. Ich kann es gar nicht. Für Johann Lafer, vielen Dank.
Dann wie endlich wie daheim, will zu mein Burm, will zu meiner Kleine. Mich hat gespielt anhand von dir. Auf mir.
HR1 Talk
mit Uwe Bernd und Johann Lafer. Bei den Fernsehköchen läuft ja immer alles am Schnürchen. Ich habe da mal was vorbereitet und so, alles schön geschnitten. Aber Sie haben ja auch schon angedeutet, auch bei Ihnen, auch bei den Profis geht manchmal ganz gehörig was schief. Wie oft ist Ihnen schon was richtig schief gegangen?
Oft. Also ich sag mal, natürlich, wer heute behauptet, dass er, wenn er in die Küche geht, jeden Tag ein perfektes Ergebnis zelebriert, der, glaube ich, der ist nicht auf dieser Welt. Und bei uns ist immer das Problem, dass wir natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit stehen und das natürlich von großen Mengen wahrgenommen werden. Ich war mal bei einer großen Show von Johannes Bekerner, ich glaube, unsere Deutschlands beliebtesten Städte, und da war Wittenberg, gehört zu den besten Städten, und Wittenberger, die haben so einen Speckkuchen, da wird oben so Speck und Sahne drauf gegossen, und als ich dann in der Küche stand, muss ich ja für den Bürgermeister diesen Speckkuchen machen. Ich habe mir vorher ein Rezept besorgt und bin mit meiner Kochjacke an dieser Karaffe hängen geblieben und ich merke, wie die Sahne langsam durch meine Hose in den Schuh läuft. So, Live-Sendung. Jetzt kann ich ja schlecht schreien, irgendwo hat jemand Sahne dabei, sondern ich musste für den Bürgermeister.
Die Sahne ist leider in meiner Hose.
Ja, in meiner Hose. So, dann habe ich natürlich Butter mit Mehl verrührt und mit Wasser und habe versucht, das als Ersatz zu nehmen für meine Sahne. Aber dem Bürgermeister hat natürlich der Kuchen nicht gefallen, weil das hatte mit diesem Wittenberger Speckkuchen nichts zu tun. Aber das sind so Dinge, das macht dich erfahrener. Und heute mittlerweile, muss ich sagen, bin ich sehr gut im Improvisieren. Es gibt auch so ein Sprichwort, das heißt, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ja? Also ich habe dann immer irgendwie überlegt, wenn was passiert, musst irgendwas tricksen, irgendwas machen. Und durch die Routine der vielen, vielen Jahre, ich habe ja 85 mit dem Fernsehen angefangen, also heute fällt mir immer was ein. Wenn nicht, sage ich, das ist meine neue Kreation.
Der nächste Musikwunsch ist von Revolverheld. Ich lass für dich das Licht an.
Ja, ich liebe Revolverheld. Ich war jetzt gerade vor kurzem in Delft in Österreich beim Konzert. Ich kenne die ganze Band und ich kenne natürlich auch den Manager sehr gut. Die Jungs sind so gut, die machen tolle Musik. Ich habe die in Mannheim schon im Konzert gesehen, wie gesagt, jetzt in Österreich. Ja, ich mag die sehr und die machen auch so eine schöne deutsche Musik, eine moderne deutsche Musik mit guten Texten. Und durch die persönliche Beziehung natürlich ist das noch intensiver, als wenn man nur die Musik hört.
Revolverheld für Johann Lafer.
Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da.
Johann Lafer ist eine Marke. Die Bücher, die Fernsehsendungen, die Restaurants und so weiter. Ein regelrechter Konzern, kann man fast sagen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie inzwischen?
Gut, man muss jetzt ein bisschen Abstriche machen, weil jetzt ist es so, dass sehr viele Dinge unter dem Consultant Thema laufen. Ich mache eine große Airline, da bin ich Consultant-Chef. Und da gibt es natürlich ein Catering-Unternehmen, was das umsetzt, was wir kreieren. Ich mache ein großes Kreuzfahrtschiff, das ist genauso das gleiche Thema. Aber ich habe natürlich auch bei mir in meinem Umfeld sehr viele Mitarbeiter, wo ich noch natürlich jetzt meine Kochschule mache, Veranstaltungen mache, natürlich die Bücher schreibe. Das sind zum Teil festangestellt, aber auch sehr viele Leute aus der Vergangenheit, die bei mir gearbeitet haben, die ich dann immer freiberuflich beschäftige, wenn ich sie brauche.
Sie haben nie die Sorge gehabt, dass Sie den Überblick verlieren bei den vielen
doch,
Dingen,
doch, machen, doch, ja? Das muss ich schon sagen. Als ich 50 wurde, habe ich eine Krise gehabt, da war ich schon so ziemlich angeschlagen. Auch so nahe an einem Burnout, da habe ich auch dann irgendwann mal gesagt, Mensch, ich sehe den Baum nicht mehr, ich bin ziemlich komplett mit mir selbst beschäftigt, war sehr abwesend. Dann habe ich aber eine Auszeit genommen und das hat mir gut getan. Und dann habe ich mir gesagt, nee, Johann, das war jetzt zu viel, so weit möchtest du nicht mehr kommen. Und das habe ich mir dann auch wirklich zu Herzen genommen, das habe ich dann geschafft.
Sie hatten großen Ärger mit dem Finanzamt, auch mit dem Staatsanwalt.
Genau.
Wie sind Sie da reingeraten?
Ja gut, das Unternehmen hat ja dann über 100 Mitarbeiter gehabt. Wir haben bei einer Putzfrau, die bei uns zu Hause gearbeitet hatte, dann den Fehler gemacht, dass wir sie auf zwei Betriebe angemeldet hatten. Das war also in deren Augen Verkürzung von Sozialabgaben. Also wir haben nicht die volle Summe abgeführt, die man da abführen muss. Das tut mir im Nachhinein auch sehr leid, weil ich niemals im Leben irgendwelche Dinge machen wollte, die mich persönlich benachteiligen oder jemand anders benachteiligen. Ja, das hat sehr viel Geld und sehr viel Schmerz gekostet. Das ist ein Thema der Vergangenheit und ich bin sicher, dass wir das nicht mehr machen werden.
Also Sie sind da mit dem blauen Auge rausgekommen, ein Jahr Haft auf Bewährung sogar, genau. Die Bewährungsfrist läuft noch.
Ja.
Wie fühlt sich das dann an, wenn man so ein Urteil hört?
Ja, das ist natürlich ganz brutal. Also ich meine, das wünscht man niemand. Das ist eine große, große, schlimme Situation. Aber ich sage im Leben, solche Situationen braucht keiner, aber wenn man sie hat, dann wird man sehr, sehr demütig, man wird sehr ruhig und man hofft, dass man diesen Fehler durch was auch immer wieder gut machen kann. Und man hofft oder man ist dann auch, glaube ich, so weit, dass man über alles drüber nachdenkt, was man in der Zukunft macht.
Hatten Sie die Sorge, dass irgendwie alles zusammenbricht? Ein verurteilter Straftäter,
ja,
eine Kochshow und
ja,
so?
Ja, da hast du Existenzängste, da bist du natürlich ganz schwer angezählt. Da bist du auch total deprimiert und bist auch erstmal nicht mehr so richtig leistungsfähig. Aber wie gesagt, es ist so, wie es ist. Ich würde es gerne heute sofort vergessen. Ich würde auch gerne das niemals gehabt haben. Ich habe es gehabt und ich bin jetzt dabei, das für die Zukunft einfach besser, ordentlicher, anständiger und so zu machen, dass überhaupt keinerlei Probleme mehr entstehen.
Einige Kooperationspartner haben damals dann die Zusammenarbeit beendet. Wie war das so im Freundeskreis? Haben Sie zu Ihnen gehalten oder merkt man dann, das sind echte Freunde?
Es war eine Läuterung meines Umfeldes. Es war eine Wahrnehmung, die ich vorher nicht hatte. Also ich bin wirklich sehr, sehr nachdenklich geworden und ich habe gemerkt, dass offensichtliche Freunde und Bekannte oder die offensichtlichen Beziehungen, die man immer nur dann in Anspruch genommen hat, wenn man irgendwelche Vorteile sich verschaffen wollte, dass diese, ja, ich sag mal, mich sehr zum Nachdenken angeregt haben und dass ich heute bei der Auswahl von Menschen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftige und auch ein Vertrauen aufbaue, ja, da denke ich intensiv im Vorfeld drüber nach.
Also Sie sind vorsichtiger geworden, auch so
im Privaten, ja. Ich bin auch nicht mehr so öffentlichkeitswahrnehmungsbewusst oder öffentlichkeitsgeil oder sonstiges, sondern ich möchte jetzt noch meine Jährchen, die ich habe, vernünftig in einer Atmosphäre genießen, wo ich morgens aufstehe und den Tag genieße. Aber ich möchte jetzt nicht mehr diese extremen Formen haben, wie ich sie hatte, im Guten und im Schlechten.
Vielen Dank. Johann Laffer in HR1. Johann Laffer möchte zurück zu seinen Wurzeln, raus aus dem ganzen Sternezirkus. Obwohl das ja auch spannend ist, darüber immer die Geschichten zu hören. Also es war schon auch eine tolle Zeit, oder?
Absolut. Also ich möchte sie niemals missen, aber Sie müssen sich heute vorstellen, das ist der absolute Hochleistungssport. Das ist heute eine Situation, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich würde auch gerne mal ein Beispiel nehmen. Also bei uns gab es früher natürlich zu Beginn dieser kulinarischen Wende schöne kleine Rösti mit einer Lachsrose drauf und dazu so ein bisschen Creme fraiche und Dill. Das würde heute wie folgt aussehen. Heute würde der Küchenchef sagen, du machst jetzt 20 Punkte mit einer kleinen Tüte am Teller, millimetergenau im Abstand. Dann zupfst du dir da aus dem Dillspitzen die oberste Spitze ab und setzt auf jeden Spitzchen der Creme fraiche ein Spitzchen von dem Dill. Und dann kommt in die Mitte vielleicht ein interpretiertes Rösti mit einem Lachs, der irgendwo von Skandinavien oder wie auch immer eingeflogen wird. Das ist natürlich dann Kochkunst, das ist Landschaftsmalerei, das ist so ein Aufwand, Leute, was das für eine psychische Anspannung ist, 20 solcher Teller zu machen oder das alles perfekt zu machen. Das ist zwar ein Zeitabschnitt, ich liebe das, ich gehe auch und respektiere alle meine Kollegen, ich bin sehr glücklich, dass das gibt.
Und können Sie jetzt auch einen Gang runterschalten?
Ja, es ist ja, ich kann jetzt ein Beispiel sagen von letzter Woche, die Tochter war da und dann sagt sie, Papi, kochst du uns heute Abend was? Und dann habe ich mir gedacht, was will die jetzt von mir? Kochst du was? Ich meine, das war die letzten 45 Jahre immer so. Um 17 Uhr, wenn ich da war, zu Hause war, war für mich Pflicht, in der Burg zu sein, weil der Gast hatte erwartet, Johann Laffer ist da. Das ist auch mein Name, meine Küche. Also habe ich ja solche Dinge nie machen können.
Das heißt, was machen Sie jetzt anders konkret? Haben Sie mehr freie Tage?
Ja, jetzt erstmal ist es so, dass ich für die Dinge, die ich noch habe, mich wesentlich intensiver kümmern kann. Sie müssen sich vorstellen, die Stromburg war der absolute zentrale Mittelpunkt mit dem größten Aufwand, mit der größten Fürsorge. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzept mache für die Airline für Januar, Februar, März, dann mache ich das nicht nebenbei, sondern kann ich mich wirklich hinsetzen, mal zwei Tage, kann in meiner Kochschule Dinge ausprobieren, kann mich mehr im Detail um das kümmern, was ich früher nicht konnte. Und vieles natürlich auch selber machen. Früher war ich ja sehr oft fremdbestimmt, weil ich ja Leute brauchte. Heute kann ich mir selber hinsetzen und sagen, okay, das ist eigentlich mein wahrer Inhalt, die Kreativität oder die Fantasie, etwas Neues zu machen. Und das liebe ich so sehr, das mache ich jetzt. Oder ich gehe mal zu Bauern, gehe mal Lebensmittel kaufen, fahre rum, gucke, was da gibt. Oder fliege mal irgendwo hin nach Bologna und gucke, wo der beste Parmesan herkommt oder der beste Essig. Habe mir selber Fässer gekauft, jetzt mache meinen eigenen Balsamico zu Hause. Lauter solche Sachen.
Und werden Sie dann auch weiter Kochbücher schreiben? Ist nicht nach 60 Kochbüchern mal alles aufgeschrieben?
Ja, die Frage ist berechtigt, weil natürlich jeden Tag in Deutschland ein neues Kochbuch erscheint, also 365 im Jahr. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass sich Kochen verändert. Die Essgewohnheiten verändern sich und Kochen verändert sich auch. Also das Beispiel vegan, vegetarisch, ich meine, das habe ich ja in meinem Leben nur dadurch gekannt, dass ein Gast bei uns im gemischten Salat eine Gemüseplatte bekam als Hauptgang. Das ist ja Wahnsinn, was daraus geworden ist. Und natürlich muss man auch sagen, wir haben heute die fürsorgliche Pflicht, ein bisschen einen Lehrauftrag zu übernehmen, Ersatz für das, was die Eltern gemacht haben. Die Redakteurin sagt zu mir, du musst beschreiben, wie man Salzkartoffeln kocht. Sag ich, spinnst du, Salzkartoffeln, das weiß doch jeder. Sagt, es gibt tatsächlich junge Leute, die sich damit beschäftigen, wie man ordentliche Salzkartoffeln kocht. Und deswegen finde ich, ist meine fürsorgliche Arbeit für die Zukunft, wenn man das so nennen darf, oder überhaupt mein Bestreben, einfach viele Menschen für das Kochen zu begeistern, die Liebe in denen zu wecken.
Drei von Ihren Büchern haben wir hier noch liegen, darf man nicht vergessen.
Ja.
Johanns Küche, die unterschreiben Sie gleich, handsigniert. Die können Sie jetzt gewinnen, wenn Sie uns anrufen. 0800 155 4x1, 0800 155 4x1. Oder Sie gehen bei uns im Internet auf hr1.de. Allerdings gibt es eine klitzekleine Quizfrage. Was nehmen wir da? Vielleicht, wie hieß das Sternelokal, in dem er tatsächlich angefangen hat, wo seine heutige Ehefrau die Chefin war? Wenn Sie den Namen dieses Lokals noch wissen, ganz bekannt. Laden.
Ich gebe einen kleinen Hinweis, der Name ist französisch, sonst sage ich nichts.
Genau. Das war unser Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und uns das alles in Ruhe erzählt haben über Ihren Werdegang. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Wenn es denn was gibt, was Ihnen am Herzen liegt.
Am Herzen liegt eigentlich keine Kleinigkeit, die ich auswendig kann, sondern eher eine Bitte oder ein kleiner Appell an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt bei hr1 zuhören. Meine Damen und Herren oder liebe Freunde des guten Geschmacks, ich wünsche mir, dass die Lebensqualität nicht nur von irgendwelchen materiellen Dingen, sondern in der Regel von dem Gefühl des Menschen mit dem Essen, was man genießt, einhergeht. Wenn das der Fall ist und Sie damit glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Bedanke mich sehr und wünsche einen wunderschönen Sonntag.
Und am Sonntag, wo viele Leute jetzt auch wieder am Herz stehen und das nächste Essen vorbereiten.
Und immer was Gescheites kochen und nichts Schlechtes essen.
Vielen Dank für den Besuch. Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder im Internet weiterempfehlen wollen, es gibt es als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen schönen Sonntag und guten Appetit.
Guten Appetit.
HR1. Genau meins.